Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Es ist wie ein Verkehrsnetz, nur für Daten. Ein Netz, das Sensoren verbindet und Informationen über große Distanzen trägt. Energiesparend, sicher und zuverlässig. Die Rede ist von LoRaWAN, das Netzwerk für eine smarte und nachhaltige Welt. So wie Straßen und Schienen den Verkehr am Laufen halten, bildet LoRaWAN die Basis für smarte Gebäude und ganze Städte. Vom effizienten Energiemanagement über moderne Sicherheitslösungen bis hin zur intelligenten Straßenbeleuchtung. Wie diese Technologie funktioniert, welche Chancen sie eröffnet und wo sie bereits im Einsatz ist, diskutiert Eva Komarek im Studio der Presse mit Christian Kohl, Bereichsleiter Geschäftskunden bei 3 Österreich, Christoph Surtmann, Leiter F&E und Produktmanager IoT bei RPM Gebäudemonitoring und Christian Tesch, Geschäftsführer von Ökolution.
Ja, Herr Tesch, ich würde ganz gerne mal mit Ihnen anfangen. Ökolution ist ja ein unabhängiger Think Tank, der gemeinsam mit Wirtschaft und Forschung ökologisch und ökonomisch tragfähige Lösungen aufzeigen will, wenn es um das Thema der Begrenzung der Erderwärmung geht. In welchen Bereichen liegen denn so die größten Hebel und welche Maßnahmen haben denn so die besten und schnellsten Auswirkungen auf eine positive Klimabilanz?
Ja, Klimawende bedeutet natürlich mal, den CO2-Ausstoß zu minimieren. Das UNO-Ziel für 1,5 Grad Erderwärmung würde meinen, bis 2050 keine CO2-Emissionen mehr. Das ist das Ziel, zu dem sich auch die Europäische Union verpflichtet hat. Und dieses Ziel hat natürlich jetzt für dieses Ziel gibt es eine Menge Hebel, an denen man was bewirken kann. Das Allerwichtigste ist sicher mal die Elektrifizierung. Das heißt, die Frage, welche Energieträger verwenden wir in Zukunft? Elektrifizierung heißt im Wesentlichen, wir ersetzen fossile Energieträger, Erdöl, Erdgas, durch elektrischen Strom, der natürlich produzieren werden muss, produziert optimal auch aus erneuerbaren Quellen. Solar, Wind sind die größten neuen quasi. Österreich hat eine sehr gute Basis, weil wir ohnehin einen hohen Anteil an Wasserkraft haben, was natürlich auch erneuerbare Stromproduktion ist. Ein zweiter Hebel, der in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist der Ausbau des Stromnetzes. Wir haben ein Stromnetz, das ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut aus der Vergangenheit. Es gibt ein paar große Erzeuger, Kraftwerke und ganz viele kleine Abnehmer und der Strom wird verteilt. Das ändert sich jetzt total. Wir haben ganz viele kleine Erzeuger von der privaten PV-Anlage am Dach oder sogar am Balkon über Windparks, die irgendwo stehen, nicht mehr diese großen zentralen Orte. Und wir brauchen auch einfach mehr Strom, weil wenn wir gerade im Industriebereich, auch im Mobilitätsbereich fossile Energieträger durch erneuerbaren Strom ersetzen wollen, brauchen wir mehr Strom. Also brauchen wir stärkere Netze, die anders konzipiert sind. Das ist in Wirklichkeit die große Herausforderung jetzt in der Energiewende. Der erneuerbare Ausbau ist gut auf Schiene, aber die wirkliche Herausforderung auch finanziell ist der Netzausbau. Mhm. Und was wir für all diese Bereiche brauchen, ist Innovation. Das ist immer, denke ich, ein Hebel in solchen Entwicklungen. Jegliche Form von Innovation in der Erzeugung von Energie, im Transport von Energie, also den Netzen, und dann auch in der Art und Weise, wie wir Energie einsetzen, im Optimalfall sehr, sehr effizient, braucht Innovationen, um da besser zu werden.
Wie sehr spielt denn da auch zum Beispiel das Thema Gebäude hinein? Also es geht ja nicht nur darum, dass sozusagen Gebäude jetzt auch zum Beispiel gut gedämmt sind, sondern auch im Verbrauch von Energie. Welche Rolle spielt denn da das Thema Gebäude?
Ja, ganz eine große. Die Gebäudedämmung ist auch eine ganz entscheidende. Aber nicht nur, es gibt in Gebäuden jede Menge an Anforderungen, die wir haben, wo Energie verbraucht wird und wo wir schauen können, dass wir Energie effizienter nutzen oder weniger Energie brauchen. Das betrifft ja dann auch zum Beispiel automatische Regelungen von Wärmebedarf. Da ist total viel möglich. Wir brauchen in Wahrheit eine Wohnung, in der wir vielleicht 12 Stunden des Tages verbringen, nicht 24 Stunden lang heizen. Aber wir tun uns halt auch sehr schwer während der Arbeit oder wenn wir ins Kino gehen oder ins Theater am Handy herumzutun, wann schalte ich jetzt meine Heizung ein? Also diese Dinge muss man automatisieren, aber dann können sie funktionieren und das kann total viel bringen. Ja.
Herr Suttmann, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für Sie. Sie sind ja auch unter anderem spezialisiert auf das Thema Gebäudetechnik. Wie kann man denn sowas auch lösen? Wo liegen denn da so die großen Vorteile beispielsweise, um Dinge zu automatisieren? Das betrifft ja jetzt nicht nur den Wohnbau, das betrifft ja natürlich auch Unternehmen.
Also grundsätzlich, also wir kommen ja direkt aus der Automatisierungstechnik. Unser Kernthema ist mehr das Nutzen von Sensorik, um einfach Bauteile, Gebäude besser zu verstehen. Also es gibt Simulationssoftware-Lösungen nach dem Standard, wenn Bauteile ausgesucht, gebaut. Wir haben halt wesentlich, ist unser Ziel gesetzt, Bauteile besser zu verstehen anhand von Sensorik, Beurteilungen von Personen, sprich Techniker für Instandsetzung von Gebäuden, bis hin Nutzung von Daten und Auswertung, zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz. Einfach um das Bauteil besser zu verstehen, vor allem wenn es in Richtung geht, nachhaltige Sanierungskonzepte. Man muss nicht immer ein Bauteil der Dämmung zum Beispiel, für das Wort Dämmung fallen, nur was irgendein Datenblatt vorgibt, noch 30 Jahre tauschen, die sind noch immer intakt. Es gibt kleinere Anforderungskonzepte und diese Bauteile werden ja auch mit Simulationsprogrammen ermittelt und diese Daten stellen wir nach mit Sensorik und vergleichen, wie gut ist das Teil noch intakt. Das heißt, die können kostengünstiger und kosteneffizienter sanieren, Gebäude. Und das spart natürlich eine Menge an, ich sage mal, Abfall, was natürlich im Bau ein wesentliches Thema ist, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt.
Und damit diese ganzen Sensoren auch miteinander kommunizieren können, braucht man natürlich dann ein entsprechendes Netzwerk. Und, genau. Und das geht ja auch heute in der Diskussion. Herr Kohl, vielleicht so, LoRaWAN ist, glaube ich, nicht jedem ein Begriff. Vielleicht können Sie so mit einem Satz erklären, was diese Technologie so besonders macht, damit wir dann auch alle wissen, worüber wir reden.
Also im Wort LoRa steckt schon ein bisschen drinnen. Long Range ist nämlich der Begriff und es ist so, dass diese Technologie die Möglichkeit hat, sehr flächendeckend ausgerollt zu werden. Das heißt, man braucht weniger Sender, kann das flächendeckend machen, geht auch in die Gebäude, man hat schon gehört, Gebäudemonitoring ein wichtiges Thema ist, geht auch in die Gebäude hinein, ist extrem energieeffizient. Also das heißt, auch dieses Nachrüsten dieser Technologie ist einfach. Wir haben da teilweise Sensoren, die bis zu 10 Jahre mit einer Batterie auskommen und wir haben viele ältere Gebäude, sind stolz auch drauf und können die dann auch sehr gut mit dieser Sensorik ausstatten. Das ist die Technologie. Warum glauben wir auch an diese Technologie in weiter Folge? Es gibt wahnsinnig günstige Einstiegsmöglichkeiten in den Sensorbereich. Das heißt, da wurde schon sehr viel entwickelt für alle unterschiedlichen Use Cases und darum haben wir gesagt, das ist eine Technologie, die wir auch in Österreich flächendeckend gesamtheitlich ausrollen wollen. Als Drei
hat ja sehr früh auf IoT und smarte Netze gesetzt. Ist das so die Technologie, um die letztlich zukunftsorientierte Unternehmen nicht herumkommen werden?
Es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle, aber es ist eine Technologie, die wir definitiv brauchen. Und ich glaube, wichtig ist, und wir haben es auch schon gehört, Effizienz. Es geht darum, einfach zu schauen, wo kann man eine Effizienz rausholen. Und wir sagen immer, datenbasierte Entscheidungen ist, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Und da geht es auch darum, dass man diese Daten zur Verfügung stellt. Wir sagen mal, Wissen statt Glauben ist eigentlich das Motto. Manchmal glaubt man irgendetwas, aber wenn man es dann einmal bestätigt hat oder vielleicht sogar das Gegenteil sieht, dann kann man darauf reagieren. Und das ist das, wo wir gesagt haben, dafür braucht es diese Technologie definitiv.
Und warum braucht man da eigentlich ein eigenes Funknetzwerk für IoT-Anwendungen? Warum ist das überhaupt sinnvoll?
Schon wie angesprochen, also wir haben dort die Möglichkeit, aufgrund des Frequenz Spektrums wesentlich tiefer, zum Beispiel auch in Kellerabteile und dergleichen zu kommen. Wir sprechen ja auch immer wieder über Smart Metering. Man hört den Begriff immer, also Messen von Gas, Messen von Strom. Diese Zähler sind oft irgendwo verbaut, wo man mit normaler Technologie schwer hinkommt oder mit hohen Investments erst nur hinkommt. Und da hat man die Möglichkeit, mit dieser Technologie das relativ schnell zu tun und auch damit die Digitalisierung in Österreich voranzutreiben.
Und wenn ich das richtig weiß, dann ist ja Drei eigentlich der einzige Anbieter von so einem LoRaWAN-Netzwerk, flächendeckend über ganz Österreich.
Genau, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben relativ früh erkannt, haben auch ein bisschen in Europa gesehen, es gibt auch andere Länder, und haben in Österreich entschieden, wir brauchen diese Technologie. Und das ist immer dieses Henne-Ei-Prinzip. Wir haben gesagt, nein, wir wollen zuerst einmal dieses Netz bauen. Es ist da, es ist verfügbar, und jetzt auf dem auch den Endkunden, den Businesskunden die Möglichkeit zu geben, das auch zu nutzen, damit sie, wie gesagt, besser entscheiden können, damit sie nachhaltiger werden können in all ihren Themen.
Mhm. Und das heißt, es ist wirklich schon flächendeckend über ganz Österreich?
Über Gesamtösterreich ausgerollt. Und die Technologie bietet noch eines. Das heißt, wenn man irgendwo erkennt, also wir nennen das Nachverdichten, also wenn man dann speziell irgendwo ganz tiefe Schächte hat, dann ist es auch einfach, diese Technologie einfach zu erweitern, einfach Sender dazu zu bauen oder sogenannte Repeater in unserer Sprache, und kommt dann wirklich sehr tief hinunter. Tunnelbau und wo es auch immer dann benötigt wird.
Mhm. Herr Surtmann, Sie haben schon gesagt, Sie beschäftigen sich auch mit dem Bereich Forschung und Entwicklung im Bereich IoT. Wo sehen Sie denn so die größten technologischen Stärken von LoRaWAN? Jetzt auch besonders im Gebäudebereich, weil das ist ja eigentlich Ihr Metier.
Ich sag, wir haben ganz früh eigentlich mit dem Thema IoT angefangen in Österreich. Wir kommen aus einem Handwerksbetrieb, und für einen Handwerksbetrieb eigentlich klassisches Dachdeckerhandwerk. Da war damals auch die Idee und das Thema, wie kriegen wir Bauteilinformationen ins Büro? Also wir haben irrsinnig viel rumexperimentiert und ausprobiert, und es gibt ja schon, das ist IoT-Thema, gibt es ja schon länger. LoRa hat es halt jetzt speziell durch drei für uns interessant entwickelt, weil wir einfach schnell und effizienter irgendwo Sensoren installieren können, ohne großen Aufwand. Auch den Vorteil, wir brauchen jetzt uns nicht darum, externe Stromquellen kümmern bei Projekten, also es geht tiefer irgendwie ins Gebäude rein, aber einfach die schnelle Realisierung von Projekten. Das ist einfach der wesentliche Vorteil, und natürlich auch, also die Möglichkeit, auch schnell selbst was nachzuverdichten. Also wir nutzen auch drei, nicht nur in Österreich, sondern die Möglichkeit, über als Roaming-Partner mitzunutzen, versetzen seine Lage irgendwo im Ausland oder irgendwo in anderen Ländern Projekte mit drei zu realisieren. Mhm. Einfach die schnelle Möglichkeit.
Das heißt also, es ist nicht sehr aufwendig, wenn ich dann Sensoren sozusagen in einem Gebäude zur Anwendung bringe, die dann zu vernetzen. Ist das der Vorteil?
Was natürlich wir machen, wir haben ja nicht nur Sensorik, sondern auch komplette Visualisierung für Kunden. Also nutzbare Visualisierung, ob es jetzt am Smartphone ist oder über einen PC. Und das bietet natürlich den wesentlichen Vorteil, wenn alles harmonisiert, dass du das so einen Sensor schnell implementieren kannst. Mit unterschiedlichen Messgrößen, Möglichkeiten. Und da gibt's natürlich mehrere Anwendungen, was das Thema Visualisierung anbelangt. So wie im Heizungszählerbereich, da brauche ich nur Daten von Kunden. Bei Bauteilinformationen geht es schwerwiegend um Feuchtigkeit, Temperatur, eventuell noch Wetterbedingungen an dem Standort, wo das installiert worden ist. Und die Summe an Daten bildet natürlich dann auch, also sagen, Datenvisualisierung, dass man dann weiterverarbeiten kann. Mhm.
Ich glaube, Visualisierung ist ganz wichtig. Also man hat dann Daten, mit Rohdaten fängt man ein wenig an. Ich glaube, Visualisierung, wie Sie es machen, ist ganz wichtig. Bis hin sogar, und ich glaube, das ist der nächste Schritt, wenn man in den Bereich hineinkommt, wo man auch Empfehlungen abgibt. Also genau. Das heißt, das ist jetzt schön, ich sehe zwar, dass es feucht in meiner Wohnung jetzt feuchter ist, aber ich bräuchte eine Empfehlung. Heißt das, ich soll die Fenster öffnen oder soll sie eher geschlossen halten? Könnte das sogar dorthin deuten, dass ich vielleicht irgendwo ein Leck habe und dergleichen und relativ rasch reagieren muss? Ich glaube, genau, in die Richtung sollte es eigentlich gehen, aus der Visualisierung sogar hin zur Empfehlung. Und ich glaube, da sind Sie auch schon tätig.
Mhm. Ja. Was sind denn eigentlich jetzt gerade so aktuell die spannendsten Innovationen, die es jetzt auch da im Gebäudemonitoring gerade gibt? Weil Sie ja in Forschung und Entwicklung tätig sind.
Im Grunde das Thema Monitoring und Digitalisierung in dem Bereich ist in vielen Bereichen nur eine Nische. Also das ist gerade erst in Entstehen. Einfach diese Vielfalt an Daten richtig verarbeiten zu können, da geht es darum, richtig zu beurteilen. Wir reden dann von Predictive Maintenance, wo man sagt, wie kann ich mit den Daten Kunden oder Facility Manager oder irgendwelche Immobilienbesitzer dahingehend so gut beraten, dass sie optimale Zeitpunkt für Sanierungskonzepte empfehlen kann, rund ums Bauteil, rund ums Gebäude. Ich komme aus dem Energiebereich zuvor, und da war es auch schon gang und gäbe, Systeme von der Ferne zu regeln, Energiemanagementsysteme zu implementieren, um einfach für den Kunden das Optimalste auszuholen. Die Sonne strahlt immer ziemlich mit der gleichen Energie. Im Bereich Photovoltaik hat sich ein bisschen was getan von von der Performance von den Modulen über 100 Jahre. Und jetzt geht es nur darum, die Systeme oder das Nutzerverhalten so anzupassen, dass die Systeme perfekter funktionieren.
Mhm. Herr Desch, vielleicht wollen Sie da auch was dazu sagen. Wie viel bringt denn sowas jetzt auch im Sinne von sozusagen energieeffizient? Haben Sie sowas je angeschaut, was das sozusagen bringt?
Also was...
Wenn man es optimiert?
Was total was bringt, ist Gebäudemanagement. Und da ist der Energiebereich ein Teil davon. Da gibt es ganz viele andere Sachen auch, die auch wichtige indirekte Wirkungen haben. Sie haben schon gesagt, der Abfallvermeidung zum Beispiel, indem man später tauscht. Aber natürlich die ganze Gebäudeautomatisierung und die Frage, wo habe ich eigentlich meine Energieverbraucher, zu welchen Zeiten habe ich die Verbraucher und setze ich die da optimal ein. Es gibt da sehr, sehr plakative Methode. Man schaut sich in einer Firma an, wie viel Strom verbraucht man am 25. Dezember. Man sollte glauben, null. Meistens ist das ziemlich viel. Das ist oft deutlich mehr als die Hälfte des Verbrauchs, wenn die Firma besetzt ist und Mitarbeiter da sind und an Maschinen laufen. Also da gibt's ja irgendwo Verbraucher, die man eigentlich nicht braucht. Und die muss man erkennen. Da hilft der Blick auf die Gesamtstromrechnung ziemlich wenig. Da muss man sehr genau wissen, wo sind die Verbräuche und kann die dann optimalerweise auch automatisch steuern. Und wir schätzen zum Beispiel im Gebäudebereich, dass es möglich ist, durch solche Automatisierungen jährlich 1,2 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Das ist schon relativ viel. Also von heuer auf letztes Jahr sind wir in CO2-Emissionen in Österreich um ungefähr 2 Millionen zurückgegangen. Ungefähr 40, knapp 40 brauchen wir noch bis 2040. 1,2 Millionen ist ein ordentlicher Anteil davon, ja. Würde bedeuten, dass ein Großteil der Gebäude auf solche Automatisierungen umgestellt wird. Und die Automatisierung funktioniert halt nur dann, wenn ich eine gute Sensorik habe, gute Daten, die dann natürlich auch gut aufbereitet sind. Und wenn das mit LoRa effizienter funktioniert, man weniger Technik im Hintergrund braucht, weniger Energieeinsatz braucht, na umso besser. Technisch möglich ist es anders auch schon, aber mit LoRa kann es effizienter werden und damit hoffentlich auch schneller gehen.
Wenn ich jetzt so Sensorik neu einbaue, es geht ja offensichtlich einfacher mit LoRaWAN-Lösungen, wie schnell rechnet sich denn dann auch so ein Umbau, ein Einbau von Sensorik?
Also wenn man jetzt nur so klassisches Industriedach hernimmt, also ich implementiere das aus Dach, weil ich einfach daherkomme, kann man sich so vorstellen, wenn ich gewisse Bereiche aufteile wie ein Schachbrett und sage, okay, ein Quadratmeter Dachfläche in der neuen Richtung kostet mich mehr als wie zur damaligen Zeit hinsichtlich eine Richtung, weil ich habe die Entsorgung und vielleicht eine Photovoltaik drauf, die ich demontieren muss. Also im Prinzip kann man sagen, den ersten Früh erkennten Schaden hat sich das gesamte System amortisiert in dem Bereich. Sobald ich einen Schaden früh genug erkenne, habe ich diese ganzen Nachfolgethemen. Also immer viel mit dänischen Universität zu tun, wo wir uns voll mit dem Thema Bauphysik beschäftigen. Und so, es gibt da diese Hinweise. Wir haben das Thema Luft ist ein guter Isolierer. Das heißt, ich leite da jetzt keinen Strom in, zwei Kabel so halt. Aber wenn ich Wasser hernehme, Wasser leitet gut. Das heißt, wenn ich Bauteile feucht habe, zum Beispiel durch nächste Dämmung, habe ich zwar viel Dämmung drauf, aber nass, heißt das fürs Gebäude, ich kriege im Sommer viel Hitze rein, weil einfach durch das nasse Dämmmaterial Temperatur transportiert. Das gleiche im Winter. Es schaut so aus, als ob ich ein super gedämmtes Dach habe oder Gebäudebauteile, aber das spielt eine wesentliche Rolle, den frühzeitigen Erkennen von Schäden und damit kann ich natürlich auch langfristige Energie einsparen.
Das heißt also auch sozusagen, wir haben jetzt erst schon über die Simulation gesprochen, das heißt sozusagen, mit der Sensorik kann ich dann auch checken, ob eigentlich ich vorher die Simulation letztlich
zum Beispiel, funktioniert hat. Zum Beispiel, wir immer wieder mal so am Rande Projekte mit Projektpartnern, wo wir neue Prototypenbauteile zum Beispiel in der Realität überprüfen, ob es jetzt Holzbauteile sind, Dämmstoffteile, wir haben in Klagenfurt einen kleinen Prüfbereich im Labor und auch Freifeldanlagen, wo wir einfach Langzeittests durchführen und schauen, ist die Simulation oder entspricht die Simulation der Wirklichkeit und unterstützen da also auch Startups in dem Bereich. mit Sensorik aus unserem Kerngeschäft. Ja. Mhm.
Mhm. Herr Kohl, was sind denn so, es gibt ja einige Use Cases auch, die Sie jetzt auch kennen. Was sind denn für Sie so die spannendsten 2 oder 3 Use Cases, die Sie uns vielleicht auch verraten können?
Also spannend, wir sehen einige Themen auch in Gemeinden, Städten. Also wenn man sich heute anschaut, und wir haben schon angesprochen, effiziente Energie einzusetzen. Wir haben natürlich in Gemeinden, Städten teilweise, wo sich keine Leute bewegen, aber trotzdem am Abend, in der Nacht dort die Lampen aufgedreht sind. Mit dieser Technologie kann man einfach sagen, ich möchte dort, wo sich Leute bewegen, das gut ausgeleuchtet haben, um auch Sicherheit und was immer und auch das zu schaffen, aber in den Bereichen, wo sich niemand bewegt. Also das sind ganz spannende Themen, was auch dieses Thema Nachhaltigkeit da unterstützt. Wir sehen es ganz stark auch derzeit im öffentlichen Bereich, wo es begonnen hat, wo wir auch CO2-Messungen, also quasi Luftgütemessungen haben in Spitälern, ganz, ganz wichtiges Thema, das frühzeitig zu erkennen. Dort ist der wirklich sensible Bereich, aber wir haben es sogar bei uns in den Offices, tut es manchmal gut, wenn man 3 Stunden Meeting hat und man dort weiß, dass man jetzt einmal das Fenster lüften sollte, weil eigentlich ist der CO2-Wert nicht mehr förderlich. Nein, es gibt ganz, ganz viele Themen, was wir auch gehört haben. Wir haben viele erneuerbare Energie, wir haben Wasser in Österreich. Wir sehen auch, dass es für mich ganz interessant, wichtig ist schon zu erkennen bei Bächen und Flüssen, wie ist dort die Durchflussgeschwindigkeit, wie schnell wird sich ein Stausee füllen, wie viel Energie bekomme ich dort raus, wie kann ich das optimal einsetzen. Ich glaube, das sind die Zukunftsthemen und also es ist sehr, sehr breit. Also faszinierend hat mich vieles, ja.
Herr Tesch, Unternehmen stehen ja auch sehr unter Druck, dass sie ESG-konform werden und da gibt es natürlich dann auch entsprechende Reporting-Pflichten. Wo sind denn da jetzt auch so die Herausforderungen, vor allem wenn es um Datenerhebung geht? Wie gut funktioniert denn das, was Daten betrifft?
Schwierig noch für ganz viele, weil es ein unglaublicher Aufwand ist. Und ich würde ja gern ESG-Reporting jetzt nicht sehen als Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht. Also das ist es auch und das muss jeder. Wenn man so angeht, dann behilft man sich mit dem, was man halbwegs hat, ja, oder? Also dann kann man zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, der Stromverbrauch steht eh auf der Jahresstromrechnung. Aber man kann ja das Reporting-System auch tatsächlich nutzen, um besser zu werden. Nicht nur jetzt besser im Sinn von CO2-Einsparungen, sondern auch besser im Sinn von, ich habe einen ökonomischen Vorteil, weil ich reduziere meine Kosten. Und dazu brauche ich halt sehr, sehr genaue Daten. Da muss ich wissen, wenn wir beim Strom bleiben, wo sind meine Verbraucher? Welche Maschinen sind es? In welchen Auslastungsstufen? Wie über den Tag verteilt? Das heißt, wir müssen ständig messen und diese Daten wohin schicken. Dann funktioniert das gut, dann kann man super einen ESG-Report machen, aber vor allem man kann fürs Unternehmen extrem viel lernen. Ja, man kann schauen in der Wärme, wie entwickelt sich die Wärme in großen Firmengebäuden und dann Wärme-Kälteanlagen damit regulieren, im Optimalfall ja automatisch gesteuert. Ja, da wenn ich eine Werkshalle habe, wo ohnehin Maschinen sind, die Wärme abgeben, dann brauche ich auch im Winter, außer in der Früh, wahrscheinlich keine Heizung mehr. Die kann ich abdrehen. Das spart mir Kosten. Ich würde wirklich dazu animieren, als Unternehmer sich da zu denken an die Kosten. Und super, dass die Kostenersparnis auch einen positiven Einfluss hat im Kampf gegen den Klimawandel. Aber was wir dafür brauchen, sind Daten. Und die möglichst effizient, möglichst kostengünstig und auch da wieder möglichst energiesparend erheben zu können, ist ein Riesenthema.
Das heißt also, wenn jetzt Unternehmen keine Sensoren haben, wie rechnen die das dann?
Naja, sie gehen halt nicht so sehr ins Detail. Da sagen die Reporting-Vorschriften, da halt irgendwie haben wir Mindestanforderung und dann erfüllt man halt nur die Mindestanforderung. Oder man teilt es quasi nach Gefühl auf oder irgendwie nach Branchendurchschnittswerten und sagt, okay, so eine Maschine braucht ungefähr so viel Strom bei der und der Auslastung oder eine Verteilung zwischen jetzt irgendwie Bürogebäuden und Produktionsgebäuden ist ungefähr so. Mhm. Aber man hat es halt nicht auf den Punkt. Das heißt, man kann dann einen Report machen, der die Anforderungen erfüllt. für sich selbst aber wenig Lernerfolg hat. Ja.
Das heißt, es macht also eigentlich wenig Sinn, solche Reports zu erstellen, wenn man nicht auf seriöses Datenmaterial, das durch Sensoren erhoben wird, zurückgreifen kann.
Also es bietet natürlich trotzdem eine gewisse Vergleichbarkeit, auch mit anderen. Das macht schon Sinn. Es lenkt den Blick auch darauf, sich damit zu beschäftigen. Aber ich würde es eben so sehen, man kommt ja nicht drum herum, eine Reporting-Struktur aufzubauen im Unternehmen. Dann ist es sinnvoll, sie gleich gescheit aufzubauen. Mhm. Und was den Energieteil betrifft, ist das zum Beispiel ein Energiemanagementsystem und das lebt davon, dass ständig Daten kommen. Und diese Sensorik und Datenübertragung muss man halt auch installieren, ja.
Und der positive Nebeneffekt ist, man kann es dann auch noch optimieren. Ne?
So ist es. Man erfüllt nicht nur Reportingpflichten, sondern man spart Kosten.
Wie sieht denn das eigentlich aus, ich weiß nicht, Herr Kohl oder Herr Surtmann, wie kann denn dann auch das Netz sozusagen, wo werden denn da denn die Daten auch gesammelt und wie weit kann denn das dann auch unterstützen bei so Taxonomie-Reporten?
Also ich beginne mal ganz kurz, das wird man jetzt noch besser wissen. Wir haben einfach standardisierte Schnittstellen, damit man diese Daten, diese Rohdaten dann auch visualisieren kann, damit man mit diesen Daten auch weiterarbeiten kann, dass man damit Reports erstellen kann, damit man, ich glaube, Sie haben sehr richtig gesagt, damit man wegkommt von Durchschnittswerten, weil Durchschnittswert ist nie richtig, er bietet einen Durchschnitt an, sondern man hat einfach ganz explizit die Themen. Also wir bieten die Schnittstellen, Plattformen, aber da wird der Herr Suttmann sicher noch besser vielleicht das eine oder andere dazu wissen.
Also im Grunde nutzen viele Rohdaten. Das ist das Wichtigste, was ist, dass ihr verlässliche Techniker verwendet. Es gibt natürlich unterschiedliche Sensoren, die kennt das ja. Dieser IoT-Shop, also diese Anzahl an Sensoren ist ja mittlerweile, weiß nicht, exponentiell gestiegen. Also da gibt's ja rund um den Globus unterschiedliche Anbieter von einem 20 Euro Raumklimasensor bis hin zu einem 1000 Euro Raumklimasensor. Die Frage ist immer, wie hochwertig und genau brauche ich für diesen Anwendungsfall diese Daten? Vielleicht zum Thema, wie kommen Daten von A nach B? Mir hat mal jemand so erklärt, das waren ja drei. Einfach, Sie müssen so vorstellen, Sie haben irgendeinen Sensor, schicken mir die Daten mit einem LKW, verplombt irgendwo hin. Dort dann verwerte ich halt das Ganze irgendwo über eine Schnittstelle, so wie die Daten roh und gesichert über dieses Netzwerk gekommen sind. Dann gehe ich hin, mache die Plombe auf und nutze halt die Daten so, wie ich sie brauche. Ob ich jetzt zum Beispiel eine grafische Visualisierung habe, mir sage, ich will Wärmestände in einem Boiler drinnen sehen oder Feuchtigkeit im Raum oder das Thema Behaglichkeit ist gefallen, ist wichtig. Und dann habe ich natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, die Daten zu verwerten. Ob es jetzt ein händisch von einer Person ist, ob es jetzt KI-Anwendungen sind, ob es jetzt für wissenschaftliche Arbeiten sind, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das hat immer damit zu tun, für was brauche ich es. Brauche ich nur einen statistischen Auszug von einer Gesamtanzahl. Also da ist man auch unbegrenzt noch mit der Verwertung der Daten. Ja.
Wie schaut es denn eigentlich so mit der Sicherheit aus? Also das ist ja auch ganz ein riesen Thema immer. Sie haben ja auch schon das Beispiel gebracht im Gesundheitsbereich. Also da sind ja Daten auch ganz besonders sensibel. Wie sicher ist denn so ein LoRaWAN-Netzwerk?
Also wobei im Gesundheitsbereich werden natürlich Patientendaten nicht übertragen, sondern mehr die Sensorikdaten. Aber natürlich ganz wichtig ist uns das von Anfang an gewesen, dass es ein sicheres Netz ist. Das heißt, wir haben dort hohe Verschlüsselungen in diesem Netz, in dieser Datenübertragung. Das war gut beschrieben. In Wahrheit, dort wo sie erzeugt werden, kommt eine Plombe drauf, dann transportieren wir sie sicher über diesen Weg dorthin und öffnen sie dann, wird erst entplombt wieder, wenn sie dann dort sind, wo sie sein sollen. Also es war uns von Anfang an wichtig, dass wir hier ein hochsicheres Netz auch haben und das gibt auch die Technologie her.
Wir haben jetzt erst auch schon gehört, Städte wollen ja auch smarter werden. Auch da kann man natürlich einiges einsparen, jetzt auch an CO2. Man kann Städte effizienter machen vom Energieverbrauch. Welche Chancen ergeben sich denn da jetzt auch durch LoRaWAN, was jetzt auch die Stadtentwicklung betrifft? Vielleicht können Sie da auch ein paar Beispiele nennen.
Ja, vielleicht natürlich ein auch schon längere Zeit besprochen, aber von der Technologie unterstützt ist natürlich auch das Thema Müllbeseitigung und. Das heißt, wir wissen es heute, es gibt nichts Schlimmeres, man kommt zu einem Müllcontainer und der ist voll oder umgekehrt, der ist nicht einmal zu einem Drittel gefüllt und es fährt irgendjemand mit einem großen Fahrzeug dorthin, um ihn zu entleeren. Also da gibt es natürlich extrem viele Beispiele, was in diesen Bereich hineingeht. Wir haben das auch gesagt, überall wo wo es darum geht, auch etwas zu messen von der Sensorik her, das für die Allgemeinheit wichtig ist, zu wissen, okay, wie bewegt sich das? Wir gehen ja in dieser Technologie auch hinein, dass wir sagen können, auch Industriebetriebe können das verwenden, um auch genau zu sagen, ich weiß ganz genau, wo sich zum Beispiel ein Paket auch befindet, nämlich teurere Geräte kann Maschinen damit auch tracken, auch das ist möglich. Das ist auch in Städten und Gemeinden auch ein wichtiges Thema, dass ich sage, okay, wo sind diese Dinge, wo bewegen sie sich? Also das sind so Fälle, die dort zur Anwendung kommen.
Mhm. Ich finde ganz spannend im städtischen Bereich noch Parkplatzmanagement, wo man im Prinzip ja jeden Parkplatz taggen kann. Und so eine Zukunftsvision ist dann, ich habe dann eine App, also quasi Google Apps Parking, und ich sehe nicht, in der Parkgarage sind wahrscheinlich 10 Plätze frei, sondern ich sehe, genau dieser eine Parkplatz, wenn ich dort vorne rechts abbiege, ist frei. Also was das an unnötigen Wegen, ja, Zeit und Nerven für den Einzelnen, aber unnötigen Ausstoß, derzeit halt auch noch sehr viel CO2-haltigen Ausstoß einsparen würde, ist ganz großartig. Und auch sowas, denke ich, kann die Technologie leisten.
Mhm. Wie, wollten Sie auch was dazu sagen? Wie weit sind wir denn schon so gefühlt, diesen smarten Cities näher zu kommen? Wie viel Zukunftsmusik ist denn das noch?
Also wir würden uns, ich beginne vielleicht einmal ganz kurz, wir würden uns wünschen, dass wir schon in Österreich wesentlich weiter sind. Also es ist das Thema, was wir gesagt haben, das Netz ist da, die Technologie, die Sensorik ist da. Natürlich gehört es jetzt noch, die Leute zu überzeugen, und ich glaube, das ist das Thema, den Mehrwert auch aufzuzeigen. Technologie alleine ist jetzt nur Technologie. Also den Mehrwert, und das ist, glaube ich, unser aller Wunsch und Ziel, dass wir halt dort weiterkommen und das auch haben. Also das ist halt mein Empfinden, kenne jetzt keine europäischen Vergleiche in dem Bereich, aber ich glaube, in der Digitalisierung in Österreich haben wir noch ein paar Schritte zu tun.
Mhm. Herr Tesch, ich glaube, Sie haben ja aktuell gerade eine Studie am Laufen oder gemacht, wo es grundsätzlich darum geht, welche Chancen Digitalisierung oder digitale Anwendungen bei der Energiewende bieten. Können Sie uns da schon erste Erkenntnisse verraten?
Also grob gesagt, wenn wir die Digitalisierung beschleunigen, jetzt nicht übertrieben, ja, sondern anhand von Beispielen, die es anderswo auf der Welt schon gibt, dann gibt es eine ganz gute Möglichkeit, zwischen 5 und 7 Millionen Tonnen CO2 grundsätzlich einzusparen. Also jetzt habe ich vorhin schon gesagt, der Gesamteinsparungsbedarf ist irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen. 5 bis 7 davon kann nur dadurch kommen, dass wir Dinge digitalisieren. Und das ist eigentlich unglaublich viel. Das sind jetzt nicht nur Digitalisierungsmaßnahmen, die Sensorik und Übertragung benötigen natürlich, aber das ist ein wesentlicher Teil davon. Und etwa in den Städten, ich sehe das auch so, da ist noch total viel drinnen, auch noch bevor unbedingt LoRa-Technologie notwendig ist. Ja. Sie haben zu Beginn, Herr Kohl, schon gesagt, Straßenbeleuchtung. Die sind in Österreich jetzt ziemlich eigentlich flächendeckend umgestellt mal auf LED, und viele haben eine zeitliche Steuerung. Aber die zeitliche Steuerung hat halt einen Sommer- und einen Wintermodus oder vielleicht hat es 4 Modi, aber die sagt nichts darüber aus, wann es wirklich finster wird. Das hat ja auch damit was zu tun, wie ist das Wetter, ist bewölkt oder nicht bewölkt. Aber wenn jede Laterne einen Sensor hat und sich dann einschaltet, wenn es dort finster ist, ist schon wieder extrem viel gespart. Dazu, wie Sie gesagt haben, noch schauen, ist im Umfeld überhaupt Bewegung, brauche ich dort überhaupt eine Beleuchtung, oder ist es eh nicht notwendig, ja? Also, am Weg der Smart Cities haben wir schon noch einiges zu tun oder, um es positiv zu sagen, große Chancen. Letztlich auch Chancen für die Gemeinden, weil all das, was wir sagen und wenn ich immer über CO2-Einsparung rede, heißt meistens auch Einsparung finanzieller Mittel. Also, es gibt eigentlich einen guten Anreiz dafür.
Mhm. Ja, Herr Kohl, vielleicht so zum Abschluss. Wir haben ja jetzt schon viel über Anwendungsbereiche, Vorteile von Vernetzungen gehört. Vielleicht so zusammenfassend, was sind denn die Branchen und Bereiche, die eigentlich am meisten profitieren von LoRaWAN-Geräten und Sensoren?
Es ist so breit. Es beginnt in der Landwirtschaft, es beginnt im Tourismusbereich, die auch gewisse Daten benötigen, um Entscheidungen zu treffen. Es geht über Industriebetriebe, wir haben es schon angesprochen, wo man sagt, Produktionsstätten, wo sie mit dieser Technologie wesentlich besser managen können, Entscheidungen treffen können. Es geht in die, haben wir schon jetzt besprochen, Städte, Gemeinden hinein. Also es ist ein breites Anwendungsfeld. Also was ich nur immer betone ist, wir sind den ersten Schritt gegangen, das Netz ist da. Das heißt, das ist es nicht mehr, worauf wir warten müssen. Jetzt geht es einfach nur mehr darum, uns, so wie Sie es ja richtig gesagt haben, Leute zu überzeugen, da ist Potenzial da, da ist Einsparungspotenzial da. Es kann zwei Themen, und das ist, glaube ich, in Österreich und nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt wichtig. Es geht um Effizienzsteigerung. Wie setzen wir Energie bestmöglich ein? Das kann man da mit unterstützen. Und das zweite Thema, das daraus resultiert, ist Nachhaltigkeit. Wie kann ich diese Nachhaltigkeit vorantreiben? Und ich glaube, das sind die wichtigen Punkte. Und ganz zum Abschluss, ich selbst sehe es bei mir, Wissen ist besser als Glauben. Wenn ich eine Information bekomme, mit der ich meine Entscheidungen fundiert habe, mit der ich vielleicht auch schneller entscheiden kann, dann ist das das Optimum und ich glaube, das ist das Wichtige.
Das war der Pressepodcast zum Thema LoRaWAN. Mehr zum Thema finden Sie unter diepresse.com/usecaseinsights. Vielen Dank fürs Zuhören.